Wir haben letzten Sonntag unsere Serie beendet über den Jakobusbrief. Die ging den ganzen Herbst. Letzten Sonntag hat Samir geendet. Und ich möchte einfach nur mal eine Stelle vorlesen aus dem Jakobusbrief. Jeder Einzelne von uns hat da irgendwas anderes mitgenommen. Hauptthema vom Jakobusbrief ist sicherlich, dass ich glaube, in Werken offenbart. Das ist, was mich immer wieder herausfordert, was ich mitgenommen habe. Und man kann so die Tendenz haben, okay, ich beschäftige mich mit mir und meinem Glauben. Aber ich möchte nochmal zum Schluss die letzten zwei Verse vorlesen vom Jakobusbrief, Kapitel 5, Vers 19. Liebe Brüder, wenn jemand unter euch abirren würde von der Wahrheit und jemand bekehrte ihn, der soll wissen, wer den Sünder bekehrt hat von seinem Irrweg, der wird seine Seele vom Tode erretten und wird bedecken die Menge der Sünden. Am Ende hier, nachdem er das alles ausgelegt hat, Glaube, Werke, ruft er die Leser, uns, nochmal auf, Mensch, behalt das nicht bei dir, trag es in die Welt. Es geht darum, nach wie vor den Sündern das Wort zu predigen und sie zur Umkehr zu bewegen. Also ein wirklich evangelistischer Aufruf hier nochmal am Ende. Das wollte ich einfach nur nochmal euch in Erinnerung rufen und damit wirklich den Jakobusbrief abschließen. Wir fangen jetzt eine Serie an zu den Adventsgottesdiensten, wo diese tollen Karten von Dörte gemacht wurden. Und der Überbegriff für die 4 Sonntage heißt Begegnungen an der Krippe. Wir werden hören von Begegnungen von den Sterndeutern mit Jesus an der Krippe. Wir werden hören von den Hirten. Und ich werde heute mich fokussieren auf Maria und Josef. Das waren nämlich die ersten an der Krippe. Und wir werden beleuchten, wie kann Glaube Beziehung verändern. Wir werden schauen, wie in der Fremde, was Gott in der Fremde bewirken kann und wie der Glaube unsere Beziehung verändern kann. Ich lese aus dem Lukas 1, Vers 26. Und im 6. Monat wurde der Engel Gabriel von Gott gesandt in eine Stadt in Galiläa, die heißt Nazareth, zu einer Jungfrau, die vertraut war einem Mann mit Namen Josef vom Hause David, und die Jungfrau hieß Maria. Und der Engel kam zu ihr hinein und sprach, sei gegrüßt, du Begnadete, der Herr ist mit dir. Sie aber erschrak über die Rede und dachte, welch ein Gruß ist das? Und der Engel sprach zu ihr, fürchte dich nicht, Maria, du hast Gnade bei Gott gefunden, siehe, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, dem sollst du den Namen Jesus geben. Der wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden. Und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Und er wird König sein über das Haus Jakob in Ewigkeit, und sein Reich wird kein Ende haben. Später Vers 38. Maria aber sprach, siehe, ich bin des Herrn Magd, mir geschehe, wie du gesagt hast. Und der Engel schied von ihr. Nun, bei vielen von uns stellen sich die Weihnachtsgefühle noch nicht so ein, aber jetzt, wenn wir die Weihnachtsgeschichte hören, ich glaube, dann fängt es an. Wenn wir hören, wie Gabriel hier die erste Verheißung an Maria gibt, dass sie den Sohn Gottes zur Welt bringen wird, dann kommt das weihnachtliche Gefühl hoch, hoffentlich. Aber dann ging es weiter und dann ging es vielleicht weiter nicht so, wie Maria und Josef sich das gedacht haben. Und zwar im Lukas 2, Vers 1. Es begab sich aber zu der Zeit, dass ein Gebot von dem Kaiser Augustus ausging, dass alle Welt geschätzt würde. Und diese Schätzung war die allererste und geschah zu der Zeit, da Quirinus Statthalter in Syrien war. Und jedermann ging, dass er sie schätzen ließe, ein jeglicher in seine Stadt. Da machte sich auch auf Josef aus Galiläa, aus der Stadt Nazareth, in das judäische Land zur Stadt Davids, die da heißt Bethlehem. darum, dass er von dem Hause und Geschlechte Davids war, auf das er sich schätzen ließe mit Maria, seinem anvertrauten Weibe. Die war schwanger, und als sie da selbst waren, kam die Zeit, dass sie gebären sollte, und sie gebar ihren ersten Sohn und wickelte ihn in Windeln und legte ihn in eine Krippe, denn sie hatten sonst keinen Raum in der Herberge. Nun, die Schwierigkeiten nach dieser Verheißung fangen die Schwierigkeiten an. Maria mag sich gedacht haben, Mensch, ich bin schwanger, wieso denn vom Heiligen Geist, wieso nicht von meinem zukünftigen Mann? Leute haben sich schief angeguckt, sie beide, weil es selbstverständlich war, dass vor der Ehe, vor der vollzogenen Ehe kein Geschlechtsverkehr stattfinden würde. Wieso ist sie denn schwanger? Deswegen haben Leute sich schief angeguckt. Warum muss dieser Typ Augustus sie in die Fremde schicken für so eine dämliche Zählung? Von Nazareth nach Bethlehem 160 Kilometer, 4 Tage Fußmarsch, vielleicht etwas kürzer mit dem Esel. Und ich bin schon bei 3 Geburten dabei gewesen. Und ich habe sogar auch schon noch eine 4. Frau zur Geburt gefahren, nämlich die Karin Shaw, als ihr Mann auf Dienstreise war. Und ich weiß, was das für eine Situation ist, wenn die Wehen einsetzen, wenn ich auch die Schmerzen nicht nachvollziehen kann. Das ist keine Situation, wo man auf dem Esel sitzen möchte oder wo man zu Fuß in mehreren Tagen in einem Stall landet, sondern das ist eine hektische Situation, wo man auch Angst bekommen kann. Sie mag sich gefragt haben, warum gibt dieser Typ, dieser Herbergstyp uns kein Zimmer frei? Warum müssen wir in den Stall? Ich bin hochschwanger, das sieht man mir an. Wieso muss ich in den Stall gehen, mag sie sich gefragt haben. Und dann kommt Jesus zur Welt und muss in diese Krippe mit dem pieksigen Stroh. Ja, ich beschwere mich schon mal manchmal, wenn ich keine Daunenkopfkissen habe, weil alles andere piekst ein bisschen. Aber Stroh, wir haben auch Tiere zu Hause, die Stroh kriegen, ist richtig pieksig. Und da musst du richtig dämpfen, damit das nicht wehtut. Warum muss der Heiland, unser Erretter, unser Erlöser, in so einer schwierigen Situation auf die Welt kommen? Schwierigkeiten haben oft mit Beziehungen zu tun, und deswegen will ich heute, wie gesagt, einen Fokus darauf richten, wie Glaube Beziehung verändern kann. Und der erste Punkt heißt Begegnung in der Fremde. Und ich will euch kurz erzählen, manche wissen es, aber es gibt auch viele Gäste heute hier. Wie bin ich Christ geworden? Warum bin ich Christ geworden? Ich bin tatsächlich in der Fremde Christ geworden. Ich komme aus Niedersachsen und hatte Maschinenbau studiert und war in München für eine Studienarbeit, wurde dort angesprochen, und dort in der Fremde, wo ich niemanden kannte, habe ich das erste Mal mich mit der Bibel auseinandergesetzt. Das war vor 26 Jahren. Ich war damals 27 Jahre alt, also im nächsten Jahr habe ich Halbzeit. Da bin ich genauso lange Christ, wie ich nicht Christ war. Und ich habe angefangen, die Bibel zu studieren. Und was mich am meisten angefasst hat und motiviert hat, Gott besser kennenzulernen, waren die Prophezeiungen. Ich möchte eine Prophezeiung lesen im 5. Mose 18, Vers 15. Ungefähr 1500 vor Christus redet hier Gott zu Mose, seinem Propheten. Ein Propheten wie mich wird dir der Herr, dein Gott, erwecken, aus dir und aus deinen Brüdern. Dem sollt ihr gehorchen. Ganz so, wie du es von dem Herrn, deinem Gott, erbeten hast, am Horeb, am Tage der Versammlung, und sprachst: Ich will hinfort nicht mehr hören die Stimme des Herrn, meines Gottes, und dies große Feuer nicht mehr sehen, damit ich nicht sterbe. Und der Herr sprach zu mir: Sie haben recht geredet. Ich will ihnen einen Propheten, wie du bist, erwecken aus ihren Brüdern und meine Worte in seinen Mund geben. Der soll zu ihnen reden alles, was ich ihm gebieten werde. Doch wer meine Worte nicht hören wird, die in meinem Namen redet, von dem will ich's fordern. Für mich nach wie vor eine ganz inspirierende Stelle. Das ist nur eine von über 30 ganz konkreten Prophezeiungen über den Messias, der kommen wird. Und das heißt, er wird ein Prophet sein. Das heißt, er wird von Gott gesandt sein. Er wird von Gott erweckt werden. Also nicht so, wie ein Mensch geboren wird, sondern irgendwie wird Gott ihn erwecken. Gott wird ihn erwecken aus seinen Brüdern. Das heißt, der Heiland wird ein Jude sein, wie Jesus es war. Er wird ein Bruder von Mose sein. Es wird nicht Mohammed sein, es wird ein Bruder von Mose sein. Wir sollen ihm gehorchen, das heißt, er wird uns leiten. Er wird uns leiten und seine Worte, die er redet, wird Gott ihm in den Mund legen. Das heißt für mich auch, er wird nicht mit dem Schwert kommen, wie es die Juden zu der Zeit, als sie unterdrückt wurden von den Römern, erhofft hatten vielleicht. Es wird kein Befreier mit dem Schwert sein, sondern es wird ein Prophet sein, der Gottes Wort redet und sein Volk lehrt, was Gott ihm gebieten wird. Und die Prophezeiung sagt auch, wer Gottes Wort hört und nicht gehorcht, von dem wird das Leben fordern. Es wird eine Konsequenz haben. Wie gesagt, eine von vielen, von über 30 Prophezeiungen, wo über den Geburtsort von Jesus prophezeit wird, wo über, wie er sterben wird, prophezeit wird. Und mich als Ingenieur zu der Zeit, der fokussiert ist auf das, was er sieht und das glaubt, was er sieht, war das doch, 1500 vor Christus geschrieben, schwarz auf weiß, und Jesus erfüllt das, ohne dass er das beeinflussen kann. Das hat mich inspiriert, Gott eine Chance zu geben, mich zu überzeugen. Und ich habe das dann studiert und habe weitere Glaubensschritte unternommen in meinem Leben und habe dann so weit zum Glauben gefunden, dass ich mich 1993 taufen lassen habe. Wenn du umkehrst, und das hängt zusammen mit der Taufe, dann wirkt sich das aus Beziehung, auf Beziehung aus. Warum? Weil du dein Leben änderst. Ja, du machst einfach Dinge anders als vorher. Und das merken Leute. Das merken zuerst deine Nächsten. Das merken deine Familie, deine Freunde, deine Arbeitskollegen. Die bemerken Veränderung und sie reagieren darauf. Automatisch. In diesem Geist heißt es in Matthäus 10, Vers 34, Jesus sagt, ihr sollt nicht meinen, dass ich gekommen bin, Frieden zu bringen auf die Erde. Ich bin nicht gekommen, Frieden zu bringen, sondern das Schwert. Denn ich bin gekommen, den Menschen zu entzweien mit seinem Vater und die Tochter mit ihrer Mutter und die Schwiegertochter mit ihrer Schwiegermutter. Und des Menschen Feinde werden seine eigenen Hausgenossen sein. Er macht hier eine Prophezeiung, Jesus, darauf, dass es nicht, wenn du zum Glauben findest, nicht immer einfach werden wird. Und die Beziehungen nicht immer kuschelig sind und alles gut ist, sondern dass es Probleme geben wird, dass es Entzweiungen um Jesu Willen geben wird. Nun, ich habe das auch erlebt, wenn vielleicht auch nicht so, vielleicht gibt es krassere Geschichten dazu, gibt es bestimmt, aber ich habe das auch erlebt mit Studienfreunden zum Beispiel. Ich war in der Studentenverbindung während meiner Studentenzeit. Und die Klischees, die es über Studentenverbindungen gibt, die kann ich so bestätigen. Also es geht viel um Alkohol, Alkohol und um, ja, auch Beziehungen, aber auch um Alkohol. Es wird das zelebriert, ehrlich gesagt. Und es gibt auch Menschen, die dann damit gar nicht umgehen können. Und diesen Menschen wird nicht geholfen. Ich habe für mich entschieden, Mensch, ich kann das als Christ. Ich kann da nicht Mitglied sein. Ich bin dann ausgetreten aus dieser Studentenbeziehung, weil ich das mit meinem Gewissen nicht und mit meinem Glauben nicht vereinbaren konnte. Aber ich habe das so kommuniziert und ich habe auch gesagt, die Beziehungen sind mir wichtig, die möchte ich halten. Aber das ist nicht gekommen. Es ist so gekommen, dass die fast alle Beziehungen von deren Seite beendet wurden zu mir, weil es einfach nicht möglich war, dass man austritt. Und ich habe viele, wie ich dachte, Freunde zu der Zeit verloren dadurch. Auch mit meinen Eltern gab es, wie Jesus hier sagt, Probleme. Die Taufe war nicht das Problem, weil wir leben in einem christlichen Land. Viele von uns sind sowieso als Kind schon getauft. Also, dass ich mich nochmal als Erwachsener taufen lasse, das war nicht das Problem. Aber als sich dann mein Glaube manifestiert hat durch Werke in meinem Leben, hatte das Auswirkungen. Ich habe zum Beispiel beim großen Arbeitgeber in München elektronische Bauelemente gekündigt, ohne einen anderen Job zu haben, weil ich nach Berlin gehen wollte. Ich habe auch für die Gemeinde als Verwalter gearbeitet, 3 Jahre lang. Und es war nicht zu verstehen für meinen Vater vor allen Dingen. Und es gab viele Streitgespräche. Und es war schwer für mich, weil bis dahin habe ich alles immer gemacht mit der Zustimmung meines Vaters. Und es war das erste Mal, dass ich mich sozusagen emanzipieren musste. Ich habe mich so gefühlt, ich musste nochmal ausziehen zu Hause. Es gab viele Streitgespräche. Diese Trennung, Verluste können schmerzhaft sein. Und viele von euch wissen das. Ich habe manch einen gesehen, der sich mit dem Glauben beschäftigt hat, der diesen Schmerz nicht haben wollte und nicht aushalten wollte und der sich dann nicht mehr mit der Bibel und mit Gott auseinandergesetzt hat. Auch das hat Jesus vorhergesagt, Lukas 9, 61. Ein anderer sprach, Herr, ich will dir nachfolgen, aber erlaube mir zuvor, dass ich Abschied nehme von denen, die in meinem Hause sind. Jesus aber sprach zu ihm, wer die Hand an den Pflug legt und sieht zurück, der ist nicht geschickt für das Reich Gottes. Das ist ein Hinweis darauf, dass wir, wenn wir Jesus nachfolgen, ihm hundertprozentig nachfolgen. Und das kann auch bedeuten, dass wir uns mehr trennen, so wie es ich es erlebt habe, von unserem Elternhaus. Als erwachsener Mann ist eigentlich selbstverständlich. Aber es gibt auch gute Dinge, die passiert sind in Sachen Beziehungen. Ich habe heute noch Studienfreunde, die nicht in der Verbindung waren, die zu meinen besten Freunden gehören. Wir besuchen uns zu Geburtstagen, wir laden uns ein zu Geburtstagen und ich besuche sie, wenn ich geschäftlich in ihrer Nähe bin. Die Beziehung zu meinen Eltern hat sich emanzipiert, kann ich sagen. Ich fühle mich mit ihnen mehr auf Augenhöhe, weil ich jetzt mein eigenes Leben führe und nicht auf ihre Zustimmung angewiesen bin. Und ich habe viele, viele Freunde im Reich Gottes gefunden, viele tiefe Freundschaften aufbauen dürfen, die Perlen für mich sind. Jesus hat das Matthäus 13 vorhergesagt oder ausgedrückt für mich. Das Himmelreich gleicht einem Schatz, verborgen im Acker, den ein Mensch fand und verbarg. Und in seiner Freude geht er hin und verkauft alles, was er hat und kauft den Acker. Wiederum gleicht das Himmelreich einem Kaufmann, der gute Perlen suchte. Und der eine kostbare Perle fand, ging er hin, verkaufte alles, was er hatte und kaufte sie. Wenn du dich vielleicht gerade mit dem Glauben beschäftigst, das ist für dich. Wenn du vielleicht auch wieder einen neuen Glaubensschritt machen willst in deinem Leben, vielleicht inspiriert durch den Jakobusbrief, den wir jetzt in den letzten Monaten studiert haben und gesehen hast, Mensch, ich möchte meinen Glauben in diesem oder jenem Bereich wieder sichtbar werden lassen, sichtbarer werden lassen, dann ist das für dich. Es kann Probleme geben, Beziehungen werden sich verändern, Leute um dich herum werden das merken. Sei gewiss, dass diese Reaktionen kommen. Du wirst Beziehungen vielleicht verlieren, aber du wirst auch Tiefe hinzugewinnen, du wirst neue Beziehungen hinzugewinnen durch den Glauben. Nun, mein zweiter Punkt heißt, der erste Punkt hieß Beziehung in der Fremde, Begegnung in der Fremde. Der zweite Punkt und letzte Punkt heißt Begegnung im Alltag. Unser Alltag ist in der Regel gefüllt mit lieben, netten Menschen, mit denen wir uns wohlfühlen. In der Gemeinde, in unseren Familien, mit unseren Arbeitskollegen. Das ist leider nicht immer so. Willkommen in der Realität. Es gibt Menschen, die sind dir irgendwie unsympathisch. die sind irgendwie anders. Die haben zu einem dir ein Thema, was dir wichtig ist, eine andere Meinung. Und du denkst, wieso kann man das anders sehen als ich? Vielleicht gibt's auch Verletzungen. Mir zum Beispiel Leute, die sehr extrovertiert, ich bin introvertiert, Leute, die sehr extrovertiert sind, die vorlaut sind, die alle möglichen Leute anquatschen, die hektisch sind, hysterisch, die sind mir erstmal suspekt. Da gehe ich erstmal weg. Ihr kennt das bestimmt auch. Nicht jetzt, dass es so sein muss, aber dass es diese Leute gibt, oder? Ein Beispiel, was ich habe, ist, war 2002, als ich für die Gemeinde gearbeitet habe, war ich in Zürich. Da hab geschäftlich wegen Budget und da hatte ich Kontakt mit einem Bruder namens Christoph Müller. Der hat sich erbarmt, mit mir Squash zu spielen. Und mein erster Eindruck: Er spielt überhaupt nicht gut Squash. Er spricht sehr leise und ruhig. So, der ist so ein künstlerischer Typ. Ich habe da eigentlich nicht viel am Hut mit. Er ist sehr, sehr demütig. Der ist irgendwie dem Weltlichen abgewandt. Der ist in einer Welt irgendwie. Und ich stehe mit beiden Beinen in der Welt, mit beiden Füßen in der Welt. Ich fühle mich der Welt angezogen, das ist meine Schwäche. Der wirkt unsicher. Als ich dann zurück bin nach Berlin, habe ich Christoph überhaupt nicht vermisst. Ich wollte eigentlich mit dem überhaupt nichts zu tun haben. Wie denkt Gott darüber? Und die beste Stelle, die ich dazu gefunden habe, ist der 1. Korinther 12, einfach ab Vers 21. Das Auge kann nicht sagen zu der Hand, ich brauche dich nicht. Oder wiederum das Haupt zu den Füßen, ich brauche euch nicht. Vielmehr sind die Glieder des Leibes, die uns schwächer erscheinen, die nötigsten, und die uns weniger ehrbar erscheinen, die umkleiden wir mit besonderer Ehre. Und die wenig ansehnlich sind, haben bei uns besonderes Ansehen. Denn was an uns ansehnlich ist, bedarf dessen nicht. Aber Gott hat den Leib zusammengefügt und dem geringeren Glied höhere Ehre gegeben, auf dass im Leib keine Spaltung sei, sondern die Glieder einträchtig füreinander sorgen. Und wenn ein Glied leidet, so leiden alle Glieder mit. Und wenn ein Glied geehrt wird, so freuen sich alle Glieder. Was wird hier beschrieben? Hier wird natürlich die Gemeinde als Leib Jesu beschrieben. Was steht da drin? Alle werden gebraucht. Alle sind wichtig, alle werden gebraucht. Die Glieder sind am wichtigsten, die ich für am unnötigsten halte. Alle Glieder leiden, wenn ein Glied leidet. Nun, ich habe mal nachgeguckt an meinem Körper. Was könnte denn ein gutes Beispiel dafür sein? Und ein gutes Beispiel ist der kleine Zeh. Du denkst eigentlich, was soll das? Wofür ist der? Und ich habe gelesen, Mediziner haben herausgefunden, das ist ein Sinnesorgan. Der kleine Zeh ist ein Sinnesorgan, er ist sehr schmerzempfindlich und er dient dazu, wenn du entweder im Dunkeln oder wenn du die Augen nach vorne richtest und nicht nach unten, dient er dazu, sich vorzutasten. Und wer den kleinen Zeh nicht hat, der berichtet, zum Beispiel Bergsteiger, bei denen der abgefroren ist, die berichten, dass sie wirklich öfters mit dem Fuß anstoßen und mit den anderen Zehen ist es sehr schmerzhaft. Das ist die Funktion des kleinen Zehs, Sinnesorgan. Der ist wichtig. Nun, zurück zu meiner Beziehung mit Christoph Müller. Der kam nach Berlin, wie ihr alle wisst, und der war von 2015 bis 2017 in unserem Bibelkreis und ich habe mit ihm enger zusammenkommen müssen, als ich mir das erträumt habe. Und ich kann euch sagen, als sie 2017 weggegangen sind aus Berlin, war der Schmerz groß auf meiner Seite, weil ich einfach so einen guten Freund verloren habe oder nicht mehr so oft sehen kann. Wir schätzen uns sehr beiderseitig, Was schätze ich an ihm? Nun, ich schätze die Sachen, die ich anfangs erwähnt habe, die mir komisch vorkamen. Ich schätze so sehr an ihm, dass er ein ruhiger Typ ist. Die Welt, mein Alltag ist so laut und so stressig. Ich schätze es, mit Leuten zusammen zu sein, die ruhig und reflektiert sind. Ich schätze an ihm, dass er der Welt abgewandt ist, dass er ein geistlicher Mensch ist, ein heiliger Mensch, der Welt überhaupt nicht zugetan ist. Ich brauche das, um diesen Gegenpol zu haben. Er ist ein künstlerischer Typ. Ich fühle mich hingezogen zu künstlerischen Typen. Ich habe ein Porträt von mir in meinem Zimmer, was er gemalt hat, was ich hoch einschätze. Ich weiß, ohne die Kunst wäre die Welt langweilig und traurig. Nur Ingenieure in der Welt wären. Nur Zahlen. Nun, das sind Sachen, die ich an ihm schätze, neben unserer Freundschaft. Und die zeigen, wie sich so eine Beziehung wandeln kann, wie sich mein erster Eindruck einfach komplett gewandelt hat und wie ich einen tollen Freund gefunden habe, wo ich es überhaupt nicht vermutet habe. Wie geht es dir mit solchen Menschen? Wir treffen diese Menschen, wie gesagt, in Familien, in der Arbeit, in der Gemeinde. Suchst du das Weite und umgibst dich nur mit Menschen, die deiner Meinung sind? Die wie du sind, mit denen schön kuschelig ist? Ich denke, das ist okay. Also ich meine, es ist nun mal so. Gott hat uns so gemacht, dass wir uns zu Menschen hingezogen fühlen, die sind vielleicht wie wir. Der kleine Zeh, der ist auch mit seinen vier Zehen ganz eng, das ganze Leben zusammen. Die vier Zehen nehmen ihn. Aber wenn er zu eng mit denen ist, dann gibt's Fußpilz. Der Zeh braucht das Auge, weil er sonst andauernd anstößt. Der Zeh braucht die Hände, die ihn massieren und die mal Luft an ihn ranlassen. Und Geschwister, genau so brauchen wir uns. Wenn wir uns nur mit unseren Freunden beschäftigen, mit denen wir gut klarkommen, dann fehlt uns was. Da bin ich ganz von überzeugt. Im ersten Kolosser, Vers 1, Kapitel 1, Vers 15 heißt es. Er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene von aller Schöpfung. Denn in ihm ist alles geschaffen, was im Himmel und auf Erden ist, das Sichtbare und das Unsichtbare. Es seien Throne oder Herrschaften oder Mächte oder Gewalten. Es ist alles durch ihn und und zu ihm geschaffen. Und er ist vor allem, und es besteht alles in ihm. Und er ist das Haupt des Leibes, nämlich der Gemeinde. Wir sind alle, wie wir hier sitzen, durch Jesus verbunden. Der ist der Kopf der Gemeinde, sagt Paulus hier. Es ist völlig okay, zu bestimmten Themen andere Meinung oder verschiedene Meinungen zu haben, zum Beispiel Kindererziehung. Oder wie soll sich die Gemeinde ausrichten? Wie soll die Gemeinde Schwerpunkte setzen? Da kann man unterschiedlicher Meinung sein. Es ist jedoch kein Grund, sich zu meiden. Es ist kein Grund, Beziehungen abzubrechen. Wir können voneinander lernen. Wir müssen voneinander lernen, weil jeder von uns so unvollkommen ist, so weit weg von Jesus. Wenn wir die Gemeinschaft mit Andersdenkenden ablehnen, dann lehnen wir diese Verbindung über Jesus ab. Es gibt solche Leute in deinem Leben, in unserem Leben. Ich weiß, ich bin sicher, auch in deinem Leben. Nutze die Weihnachtszeit, um auf diese Menschen zuzugehen. In der Familie, sei es in der Familie, sei es in der Gemeinde, sei es auf der Arbeit. Es braucht dazu ein Stück Mut zur Verletzlichkeit, den du im Glauben finden kannst. Es können daraus tiefe Beziehungen entstehen. Wir kommen zum Ende. Weihnachten gedenken wir an Jesu Geburt. Jesus ist zentral im Christentum, aber am zentralsten ist sein Tod tatsächlich, seine Auferstehung. Das sind die zentralen Themen im Christentum. Die Geburt ist auch spannend. Aber lasst uns die Geburt jetzt, die jetzt ansteht, die wir jetzt feiern in 4 Wochen, lasst uns das zum Anlass nehmen, wirklich unseren Glauben in unseren Beziehungen wirken zu lassen. In der Bekehrung oder wenn du weitere Glaubensschritte machst, es kann zu Entzweiungen kommen. Aber es wird zu vertieften Beziehungen kommen. Es wird zu neuen Beziehungen kommen, die Gott dir schenken will. Im Alltag, es gibt schwierige Beziehungen. Leuten, die uns fremd sind, die du nicht magst, aber daraus können beste Freunde entstehen, wenn du den Glauben aufbringst, den Mut aufbringst, auf diese zuzugehen. Maria und Josef sind ein großartiges Beispiel, wie Glaube hilft, mit Schwierigkeiten, besonders Schwierigkeiten in Beziehungen umzugehen. Lasst uns von ihnen inspiriert in die Adventszeit gehen und an unseren Beziehungen arbeiten. Gott sei die Ehre.